Ich bin Curly von Foodie und Prudi und in der heutigen Folge ist Stefanie Hering zu Gast aus der Hering Porzellanmanufaktur und sie macht sehr viele nice Sachen aus Porzellan. Oha, wer hätte es gedacht? Sogar Leute wie Oprah Winfrey oder Nicole Kidman feiern ihre Teller und haben sie zu Hause stehen. Und warum sie in Japan schon einen 1,50 Meter breiten Porzellantopf zerschlagen hat und vieles mehr, erzählt sie uns heute. Foodie und Prudi kommt jeden Dienstag und ich hoffe, ihr seid ab jetzt oder immer noch jeden Dienstag mit dabei. Checkt uns auch auf YouTube aus und folgt uns auf Instagram und lasst uns ein Like da oder gerne auch einen Kommentar. Wir sind heute wieder in der Nice and Sweet 102 im Orania. Und wenn ihr Bock auf Wein habt, dann checkt mal den Terroir und Adiletten Podcast, den mache ich nämlich mit Willi und es ist der geilste Wein-Podcast Deutschlands. Doch jetzt würde ich sagen, Vorhang auf für Stefanie Hering.
Jo, Curly, ich muss dir unbedingt was erzählen.
Was?
Ich habe die Woche zum allerersten Mal in meinem Leben mit einer Bohrmaschine Löcher in die Wand gebohrt, um etwas aufzuhängen.
Oha.
Ja, das hört sich jetzt voll lame an, aber ich habe halt einfach einen Bruder und mein Vater hat einfach mit dem immer alles Handwerkliche erledigt. Ich durfte Staubsauger oder Schippe halten, um den Staub aufzufangen.
Klassische Rollenverteilung. Ja. Aber was war es denn? Erstens mal, was war es für eine Wand und was war es für ein Bohrer?
Also der Bohrer war uralt. Bohrer habe ich ausgeliehen bekommen vom Felix. Liebe Grüße übrigens. Felix, der Assistent vom Peter.
Alles klar, jetzt weiß ich Bescheid.
Vom Fotografen, der die Fotos für uns gemacht hat, für den Podcast. You know.
Ah, jetzt check ich's.
Ja, der auch den Hund hat.
Ah, jetzt check ich's komplett, ohne Witz.
Ja, Mann.
Die mit dem wir da am Köfteland saßen. Ah, jetzt...
Okay. Genau, über den ich übrigens auch in meine Wohnung gekommen bin. Shoutout an Felix, weil wirklich geile Bude. Und von dem habe ich die Bohrmaschine ausgeliehen bekommen. Und das ist so ein uraltes Ding. Ich glaube, da steht noch nicht mal meine Marke drauf. Aber die Wand war eine Trockenbauwand. Und ich habe tatsächlich noch extra Dübel dafür gebraucht. Da kann man nämlich nicht die normalen nehmen, sondern braucht man so Spreizdübel, damit das Zeug auch hält. Voll abgefahren. Hast du denn bei dir in der Wohnung?
Ich habe tatsächlich, also ich habe auch jetzt neue Sachen aufgehängt und habe da auch zum ersten Mal so richtig mit Dübeln gearbeitet und bin da auch tatsächlich jetzt schon richtiger Dübel-Pro. Also wenn ihr irgendwelche Sachen aufhängen wollt, dann just call me, Bruder. Das ist kein Problem. Ich habe nämlich jetzt auch sogar eine Bohr-Akkuschrauber gekauft. Das kann so beides.
Oha.
Und ja, Mann, ich habe auch da mehrere Regale aufgehangen.
Ich würde auch sagen, aufgehängt. Ja.
Und ich muss sagen, es ist schon ein sehr befriedigendes Gefühl. Das ist ziemlich geil, wenn das dann so, einhakst und das hängt dann so und wackelt nicht und so. Das war schon krass, war schon ein bisschen geil.
Mega.
Und ich habe jetzt, ich habe mir bei Ikea so eine riesen Dübelbox gekauft und jetzt habe ich so viele Dübel daheim und überlegt die ganze Zeit, so, was kann ich noch aufhängen? Wo kann ich noch irgendwas hinbohren? Und das ist krass, ne? Ich habe mich dann irgendwie aus eigener Nerdhaftigkeit über Dübel informiert und das ist echt eine crazy Erfindung halt, ne? Wenn du diese Schraube da reindrehst, dann spreizen ja in den Dübel hinten diese Plastikdinger nach außen und deshalb gibt es dann so eine krasse Stabilität. Und wenn du mal guckst, was der Unterschied ist, wenn du einfach so eine Schraube in die Wand machst oder so einen Dübel, wie viel das hält, das ist halt crazy. So ein 5 mm Dübel, wenn du da so 4, 5 hast, dann kannst du ja schon 5 Kilo dran hängen oder wahrscheinlich noch viel mehr. Das ist auf jeden Fall eine krasse Sache. Also jetzt wird nur noch gedübelt, nicht mehr geklebt. Wenn ich früher irgendwas aufhängen wollte, was nicht so schwer, habe ich immer doppeltes Klebeband an die Wand, fertig.
What?
Ja, klar.
Geil.
Und das habe ich aber jetzt bereut. Oder nee, irgendwann war ich sogar so drauf, dass ich in meinem Studio dachte, ich will hier noch so ein paar Dämmungen reinmachen. Dann habe ich halt so Sprühkleber gekauft. und einfach an die Wand gesprüht und dann ist er da drauf geklebt, Digga, wo ich das abmachen wollte. Das war so der größte Pain der Welt, Alter. Das war so krass nervig. Ich musste mir so Aceton kaufen, um diesen Kleber irgendwie zu lösen. Also macht das auf jeden Fall nicht, Sprühkleber.
Macht's ordentlich, Freunde.
Ja, dübeln. Dübeln is the way. Und ich glaube aber, die Sachen von unserer nächsten Gästin sollte man nicht an die Wand dübeln wahrscheinlich. Oder vielleicht hat sie aber was zum an die Wand dübeln, wer weiß es. Die macht ja sehr viele verschiedene Sachen. Ja,
zumindest an die Decke, habe ich gehört.
Oh, habe ich auch gehört.
Also und bei mir kommt ja nicht ganz so viel an die Wand. Ich finde ja so ein bisschen minimalistisch.
Ich auch.
Ja, aber gut. Das ist so krass, wie viel so ein paar Sachen an der Wand ausmachen. Ich habe jetzt irgendwie vier Bilder aufgehängt zu Hause.
Das ist krass. Ich habe noch nicht das Richtige so gefunden. Ich war so kurz davor, mir so irgendwelche Standardsachen zu kaufen. Aber
warte lieber, bis dir der geile Scheiß über den Weg läuft. Manchmal dauert das auch. Dann kann man auch warten, bis man so ein besonderes Stück gefunden hat.
Ja, genau. Das glaube ich auch. Das ist irgendwie geiler, weil sonst kommt es in andere Ehenmüll oder man ist dann zu faul, es zu ändern und es hängt dann einfach so für 5 Jahre, weil man irgendwann beschlossen hat, ah, ich hänge das jetzt mal auf.
Wir kennen es alle.
Also die Stefanie Hering, die uns jetzt gleich hier besuchen wird, die macht ja Sachen für die Decke, für den Tisch, fürs Regal. Man soll es in die Hand nehmen.
Ja, fürs Regal schon, aber zum regelmäßigen Gebrauch auf alle Fälle.
Stimmt.
Nicht so wie bei Omi, dass es nur einmal im Jahr rausgeholt wird, sondern man darf sich jeden Tag daran freuen. Geilen Scheiß macht die Stefanie.
Und wenn ihr euch jetzt fragt, was macht die Stefanie, dann folgt uns auf Instagram, weil da verraten wir es euch. Nein, dann bleibt einfach dran und sie erzählt es euch selber. Herzlich willkommen, Stefanie
Hering von Hering Berlin. Herzlich willkommen, Stefanie Hering, unsere zweite Gästin.
Sehr gut.
Im Food-Podcast.
Finally.
Food und Foodie.
Wie, habt ihr nicht genügend Frauen im Angebot?
Die Frau, die nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit die Tischkultur revolutioniert, ein Stück weit, so wie ich gelesen habe.
Ja.
Und die tatsächlich auch was mit dem Mutterhotel vom Hotel Orania gemein hat, habe ich gerade mit halbem Ohr zugehört.
Ja. Doch. Hervorragend. Mit Müller-Elmau haben wir 2005, als ich beschlossen habe, Geschirr zu produzieren, war er einer der Ersten, der da stand und sagte, das will ich haben.
Ach, cool.
Und wir arbeiten bis heute zusammen, haben sogar den G20-Gipfel, den großen, ausgestattet.
Ach, nice. Damals.
Krass. War nur schade, durfte keiner ein Bild machen, also das war strikt verboten, aber
krass, nicht mal.
Eine Ehre war es trotzdem, dabei zu sein.
Also,
absolut.
Ja, nee, also es verbindet uns schon lange.
Sehr cool. Wir sind total froh, dass du heute hier bist, denn weder Curly noch ich haben wirklich Ahnung von Porzellan.
Ja, dann wird's ja Zeit.
Und sind sehr gespannt.
Aber ihr esst gerne, oder?
Ja, das auf jeden Fall.
Und da gehört es ja einfach dazu, finde ich. Das ist eine Symbiose. Ne? Man trifft sich auf dem Tisch.
Und du hast ja eine Töpferlehre gemacht, wenn ich das richtig recherchiert habe.
Ja, ja.
Und bist du schon mit dem Approach an diese Lehre gegangen, zu sagen, boah, ich mache jetzt schönes Geschirr für den Tisch, oder hattest du dann noch nicht den kompletten Plan? Dachtest du, ich gucke einfach mal, was man so töpfert?
Also, ich bin schon Kind wie kommen wir überhaupt zu einer Töpferlehre? Da denke ich heute manchmal drüber nach, warum habe ich das eigentlich getan?
Deshalb habe ich nicht gefragt.
Genau. Aber so Kind meiner Zeit, Anfang der 80er war natürlich die alternative Szene und man muss kreativ tätig sein und Handwerk war gar keine Frage, dass man ein Handwerk erlernt. Nicht wie heute, also wo wir das schon wieder in Frage stellen. Weil es eher andersrum ist und damals hat da keiner drüber nachgedacht, sondern man wollte was mit seinen Händen erschaffen und ich hatte ein Gespür für die Keramik, zu der ich irgendwie mal zufällig kam. Und habe dann mich schon in dieses Machen verliebt, von einem Stück Ton in ein fertiges Produkt und bis zum Ende des Prozesses dabei zu sein. Aber zum Thema, ob ich dann schon immer Geschirr machen wollte, es ist natürlich, wenn man Dinge dreht auf der Scheibe, sind sie rotationssymmetrisch. Da kommt ein Teller, da kommt ein Gefäß zumindest raus. Und Gefäße haben mich schon immer fasziniert. Und die Gefäße aber nicht nur zu machen, um sie in die Vitrine zu stellen, sondern wirklich das Gefäß ist täglich zu benutzen, weil ein handgemachtes Stück strahlt eine ganz andere Emotion aus und berührt dich ganz anders, als wenn du ein Maschinenprodukt, die auch toll sein können, keine Frage, aber die gehen nicht wirklich in ein Zwiegespräch mit dir. Und das hat mich schon immer fasziniert, fasziniert mich bis heute.
Ja. Das ist perfekt, dass du heute da bist, weil mir fällt tatsächlich gerade ein, meine Freundin hat mir zu Weihnachten einen Töpferkurs geschenkt.
Ja, machen.
Und ich komme jetzt halt als der komplette Pro dann da an. Das ist schon mal gut.
Also ich denke, es ist wie jedes Handwerk. Man muss es erlernen. Nicht umsonst hat man, es ist ein Ausbildungsbetrieb 3 Jahre oder Beruf 3 Jahre und dann geht man normalerweise 3 Jahre auf Gesellenzeit oder in die Gesellenzeit und dann macht man seinen Meister. Und in so einem Handwerk braucht man die Zeit auch, weil erstmal, die Keramik ist unendlich in dem, was man rausfinden kann und erlernen kann. Und die Rohstoffe, die es gibt, das ist eine Vielfalt, die hört ja eigentlich gar nicht auf. Und dann muss man sich halt, am Anfang lernt man so das in den 3 Jahren den Grund und dann steigt man tiefer ein. Und dann muss man irgendwann mal gucken, dass man vielleicht das findet, was man selber ist und das dann umsetzt.
Das ist ja auch schon Ähnlichkeit zu KöchInnen, ne? Oder ich muss gerade an Sushi-Köchin denken, die halt auch über 5 Jahre oder bis zu 10 Jahren lernen und immer wieder in dem gleichen Metier ihre Fertigkeiten verfeinern. Das hat ja schon große Ähnlichkeit auch.
Ja, es ist doch auch ein Handwerk, das man erlernt. Ja. Und dann, finde ich, kommt dann am Ende ja Handwerk und Gestaltung spielt dann zusammen. Dann habe ich ja nochmal Gestaltung mit studiert, 3 Jahre, um dann für einen selber sich die Zeit zu nehmen, so wie kommt nun die Form ins Gefäß, zum Gefäß. Und das ist auch ein Prozess, genauso wie das Handwerk an sich zu erlernen, sondern das dann kreativ zu verbinden. Mhm. Und das ist auch, am Ende bist du dann auch bei 9 Jahren Ausbildung.
Ja.
Dass du dann, aber dann war klar, jetzt will ich mich selbstständig machen, das muss man versuchen. Also ein Wahnsinn, aber weiß nicht, ob man es heute noch machen würde.
Ich glaube, es geht vielen so, die sich selbstständig machen. Wenn ich das vorher gewusst hätte, weiß ich nicht, ob ich es gemacht hätte.
Ja, ich mache das jetzt 30 Jahre, also man darf es gar nicht sagen, aber es ist schon irre. Aber ich habe mir damals geschworen, wenn der Tag kommt, dass ich daran mal keinen Spaß mehr habe, dann höre ich auf. Er war jetzt bislang 30 Jahre nicht da und ich glaube, es geht doch noch so weit.
Das ist doch schon mal die beste Erkenntnis eigentlich.
Also man trifft tolle Leute und ich habe es noch nie bereut. Und das Schöne ist, Kulinarik und auch Gefäße verbinden auf der ganzen Welt.
Ja.
Und du kannst überall hingehen und du kommst überall mit den Menschen ins Gespräch und man trifft sich, wie gesagt, auf einer Augenhöhe und das finde ich das Spannende dabei. Mhm. Mit den Köchen, es treffen sich ja Gestalter, Handwerker, Künstler.
Ja.
Das ist so alles in einem gepackt. Also.
Und holst du dir auch Inspiration aus anderen Ländern zum Beispiel? Oder inspiriert dich dann, was inspiriert dich dann mehr, wenn du jetzt zum Beispiel nach Japan kommst, wie das Geschirr dort aussieht? Oder denkst du dann eher, wie würde ich jetzt japanisches Essen präsentieren auf meinem Geschirr oder beides?
Das ist unterschiedlich. Also zum einen, wenn man, ich hatte bislang nur einmal die Chance, nach Japan zu kommen, hatte dort eine Ausstellung selber auch und hatte aber auch die Chance, einen Gestaltungsauftrag auszuführen für eine traditionelle Kiyomizu-Töpferei, die in historischen die haben sozusagen erst mit Eisen über das Porzellan gezogen und darüber Silber und das Silber weggekratzt in ihren ganz feinen Graffito-Techniken. Und die wollten in das 21. Jahrhundert kommen, formal. Und dann taucht man ein, unterhält sich, nimmt Dinge mit und transformiert sozusagen den Look der Töpferei, um sie ganz sanft in die nächste Runde zu schieben. Aber da habe ich für mich auch was mit nach Hause genommen, wo ich wusste, okay, diese Art von Verarbeitung, wenn ich das mit meiner Art von Porzellan und mit meiner Art von Formensprache verbinde, entsteht wieder was ganz anderes. So sind damals die silbernen Gefäße entstanden. So ein Gefäß hätte ich aber nie für die Kiyomizu-Töpferei entwickeln können und wollen, weil das hätte nicht in deren Kontext gepasst, weil die ganz anders unterwegs waren. Also das muss man immer eigentlich maßgeschneidert für dann den Kunden entwerfen. Ja. Und dann sich zu überlegen, das ist ja heute das Geschirr, das ich mache, das ist international unterwegs und da macht man nicht ein abgeschlossenes Service, wie man das früher so im Europa der wir haben es seit 300 Jahren jetzt, das Porzellan in Deutschland, aber da hat man immer abgeschlossene Serviceformen gemacht.
Von meiner Oma.
Ja, und so ist man heute nicht mehr unterwegs. Also wir selber, wir speisen mal der Mexikaner, der Franzose, der Asiate, der Deutsche, der und jeder hat andere, braucht andere Gefäßformen. Und dafür dann eine Vielfalt zu zeigen. Und dann ist es eher spannend zu sehen, was greift sich der Taiwanese, der Chinese oder der Japaner jetzt für seine Reisschale. Und die greifen alle drei was anderes. Mhm. Und dann wird es spannend, finde ich. Also ja, dann, und das ist, wo ich mir sage, mein größtes Ziel ist es, in die privaten Küchen in den Ländern zu kommen. Weil wenn du es schaffst, mit deiner Gestaltung im Küchenregal zu stehen, dann weißt du, du wirst benutzt und sie fangen an, sich mit anderen Dingen auseinanderzusetzen. Mhm. Und das ist eigentlich der größte, die größte Freude, der größte Gewinn.
Ja, absolut. Ja,
also finde ich, das ist Restaurants gehen anders ran und auch die Köche und Sterneköche, die haben natürlich ihr Kochkonzept und ihre Ideen und man lässt sich inspirieren, die von mir, ich von denen. Und das funktioniert, die Inspiration, wie gesagt, weil man sich auf einem gewissen Level oder auf dem gleichen Level trifft. Aber wenn man ins Private geht, dann ist es nochmal eine andere, schon eine Besonderheit und auch das geht irgendwie noch tiefer.
Ich hätte gedacht, andersrum tatsächlich. Ja? Ich hätte gedacht, dass man das krasser findet, wenn jetzt ein Zwei-Sterne-Restaurant das Geschirr benutzt, als wenn jetzt ich das daheim mache. Also ich finde es voll interessant, dass das...
Das sind zwei andere Ansätze, also sind beides Komplimente, ja? Aber ja, in völlig anderen Richtungen. Und es, bei dem einen löst es natürlich die Befriedigung in der Küche aus, weil man schon beim Anrichten merkt, was tut man da, die Feedbacks, die ich jetzt von diesen vielen Jahren Erfahrung habe, selbst der Service fühlt sich sauwohl damit, weil er sagt, allein das, was passiert, wenn es an den Gast kommt, das wird bemerkt. Ja. Und mir war es immer wichtig, Geschirr zu machen, Teller zu machen, die wiedererkennbar sind. Aber nicht wiedererkennbar, also im ganz platten Sinne, sondern wiedererkennbar durch die Qualität und durch die Aussage, die dann da kommt. Und dass dieses Zusammenspiel funktioniert, dass du am Ende ein Werk vor dir stehen hast, das aber sitzt, ja, wo du so sagst, okay, es ist so all... alles zusammen.
Ne? Passt.
Passt. Genau, passt.
Bist du denn, also jetzt natürlich klar, aber als du damals entschieden hast, du gehst in diese kulinarische Richtung mit Service und Tellern und so, war da ausschlaggebend, dass du selbst auch gerne Genießerin bist und gerne gut isst?
Ja, also das ist Grundvoraussetzung. Man braucht kein Geschirr machen, wenn man nicht gerne isst. Also das geht nicht für dich. Ich glaube, das kann man nicht. Ja. Nee, ich bin da so groß geworden, dass es der eine Großvater hatte einen kleinen Bauernhof und der andere Großvater, der arbeitete bei Mercedes, wie sie in Schwaben ja viele gearbeitet haben, aber für seinen Ausgleich war er Gemüsebauer und Obstbauer aus Leidenschaft und wir konnten dann im Sommer schlecht wegfahren, weil dann 18 Kirschbäume reif waren. Und also man hatte eine hohe Qualität an Lebensmitteln und die verleiten natürlich, dass man sich immer mit Essen auch beschäftigt. Zwar weiß man selber, also Anfang der 80er hat man in Deutschland noch anders gekocht als heute. Aber man hat sich immer damit beschäftigt. Und heute ist es eher so, dass wenn man Stücke entwirft, dann... Selbst sage ich mal, wenn es nur eine Erdbeere ist, aber bis die Erdbeere da ist, wo sie ist, ist es ja auch schon ein Kunstwerk. Ja. Und die muss ich einfach entsprechend auch würdigen und sie präsentieren.
Ja.
Und dann ist das, was passiert, dann berührt es dich.
Und wenn du jetzt was designst, kommt dann zuerst, also bei gewissen Gefäßen gibt es ja auch eine gewisse Funktionalität.
Klar.
Und steht die im Vordergrund oder sagst du auch, aus dem Glas lässt sich jetzt vielleicht nicht perfekt trinken, aber es sieht halt viel geiler aus, wenn ich es so mache und dann mache ich es so oder machst du es dann zum Perfekt trinken?
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Also es gibt sowohl als auch. Also es gibt Formen bei mir in der Kollektion, die sind absolut kompromisslos. Ja, die sind auf die Form und auf die Ästhetik und mit kleiner Standfläche und wo ich sage, da kannst du Schlagsahne reintun, aber that's it. Aber die braucht vielleicht auch sonst nichts. Ja. Aber es gibt dann wiederum Stücke, wo es darum geht, wie fasse ich die an? Ja? Wie fühlt sich's in meiner Hand an? Und daraufhin passt man das Design an, aber dass es am Ende immer knackt. Also diese Form muss am Ende so unter Spannung stehen, dass du sie nicht verbessern möchtest. Also es ist ja auch in zum Thema hier Nachhaltigkeit. Wir produzieren Stücke, die sollten nicht in 2 Jahren aus der Mode sein, sondern die müssen auch in 20 Jahren und gerne auch in 100 Jahren noch im Schrank stehen und sagen, huh, die sind zu Ende gedacht. Und so geht man eigentlich oder gehe ich an den Entwurf ran. Und dann ist Funktionalität klar, wenn du überlegst, was soll das Stück jetzt können, entwirfst du, wir haben so ganz massive Stücke auch, weil die, wenn man heiß machen oder runterkühlen und da kommst du dann eher manchmal an produktionstechnische Grenzbereiche ran, wo du da Kompromisse machen musst. Weil
du meinst, wenn man die später warm oder kalt machen will.
Ja, genau. Da muss man dann optimieren. Aber es ist schon diese Form mit der Funktion einhergehend und klar gibt es manchmal Dinge, wenn du jetzt die stapelfähige Geschichte, also muss alles exakt stapelfähig sein. Aber das ist immer die Frage auch, für wen man entwirft, was du damit haben möchtest. Und ich finde manchmal, oder oft ist es auch so, dass du sagst, okay, meine Kundschaft stapelt nicht Stapel von 20, 30 Tellern, sondern die haben Schränke, da passen 6 Teller rein, auch in der Gastronomie, mit der wir da arbeiten, da stehen die halt maximal im 5er oder 10er Stapel und die schöne Kaffeetasse oder der Becher über der Espressomaschine, der steht auch nicht wie im Bankett. Mhm. Und von daher entwirft man schon auch auf seine Zielgruppe hin und kann sich dann dadurch mehr leisten.
Das wäre tatsächlich auch noch eine Frage von mir gewesen, weil wenn ich an Porzellan denke, dann denke ich an dieses fein Bone China Teeservice, was bei meiner Oma im Schrank stand und wo man die Teetasse mit 2 Fingern angefasst hat und gedacht hat, oh Gott, ich will das nicht abspülen, es geht bestimmt kaputt. Wie ist das mit der Langlebigkeit, ne, in so einem Restaurant? Klar, das ist was anderes, als wenn ich jetzt mit einem Design-Teller von dir arbeite, als wenn ich jetzt einen aus, keine Ahnung, der Metro hole. Aber wie.
Also von dem Grundprinzip des Scherbens ist es nichts anderes. Mhm. Ja, also klar ist ein hauchdünner Teller natürlich fragiler als einer, der eine Scherbenstärke von 4 mm hat. Das ist reine Physik. Ja, knall hier was drauf und da was, bringt es schneller auseinander. Und das ist immer das, und was leiste ich mir dann auch und wie behutsam gehe ich damit um. Aber das Material an sich ist ja irre stabil. Und wenn ich am Anfang, als wir gestartet haben, haben wir gedacht, okay, wir haben bestimmt eine Bruchrate von so 10-14% in der Gastronomie im Jahr, aber leider liegt die nur bei maximal 2%.
Echt?
Also von daher, es ist auch eine Frage dessen, wie respektvoll geht man mit der Sache um? Du musst sie ja auch nicht einfach in die Spülmaschine reinschmeißen, du kannst sie ja auch reinlegen und dann hält es
länger.
Ja, aber deine Klamotte, wenn du bei 60 Grad wäschst, dein T-Shirt, obwohl es aus Seide ist, dann kommt es auch nicht mehr schön raus.
Das streite ich immer mit meiner Freundin, die wäscht alles bei 40, 60 Grad, ich sage immer, das geht, du bist ja verrückt.
Ja.
T-Shirt hat 100 Euro gekostet, das kannst du nicht bei 60 Grad waschen. Aber ja,
also ich glaube, es ist immer auch eine Frage, also das hat auch was mit Respekt zu tun, wie und klar, wir haben ja die berühmten Lochteller, die kann man alle in die Spülmaschine stellen, das ist alles keine Frage, die kommen auch astrein raus, Aber wenn ich sie in die Spülmaschine reindonner oder ich stapel sie ganz normal wie ein stinknormaler Teller, ja, dann kommt der in 20 Jahren aus der Spülmaschine. Mhm. Also.
Und Bruchrate ist so ein Wort, was man benutzt. Das ist geil. Die Bruchrate liegt bei 14%. Das führe ich jetzt auch rein bei mir, wenn was kaputt geht.
Aber du kannst natürlich auch über die Spültische die Preise kleben und so.
Das hat,
gibt's auch. Anaïs hat das vorhin erzählt. In ihrem Lehrbetrieb hatten die auch dann am Ende aufgelistet, wie hoch die Bruchrate ist und wie viel Geld dabei flöten gegangen ist.
Diesen Monat.
Also es gehen mehr Gläser kaputt, als das Porzellan kaputt geht in einem Restaurant.
Ja, das sieht man. Stimmt.
Aber klar, wie heißt der Spruch? Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Oh, ja. Also es ist halt...
Solange kein Polterabend ist, alles
nee. Ja, schlimmer ist, wenn dir dein Regal runterfällt ja, und das Ding auf den Block zu hoch geht. Aber ja. Es ist eigentlich alles handelbar.
Ja. Mhm. Ja. Ja. Wie schaffst du diesen Spagat von, hast eine Manufaktur, die auch im großen Stil produziert, wenn du jetzt mit Hotels oder Restaurants zusammenarbeitest, wie schaffst du den Spagat dann in dieses Künstlerische zu hüpfen, ins MoMA zu kommen oder
jetzt mal in Ausstellung in Bangkok, ja.
Genau.
Oh, das ist die Kür, meine private Kür. Also es ist, man hat ja immer, wenn man gestalterisch unterwegs ist, hast du, wie soll ich sagen, man holt für seine eigene Inspiration, taucht man ja in auch andere Welten ab, um sich damit auseinandersetzen, zu beschäftigen. Das ist manchmal wie Urlaub. Ja. Mhm. Und wenn dann diese Gelegenheiten und diese Chancen kommen, wie jetzt in Bangkok, dass ich gefragt wurde, eine Ausstellung zu machen, in Zusammenarbeit mit einem Künstler in Ratchaburi, südlich von Bangkok, mal auch dieses Thema Keramik und Porzellan und beide Welten und wie kriegen wir dafür auch wieder Menschen begeistert für so ein altes Thema, daraus dann ein Konzept und neue Stücke zu entwickeln, dass es dann... Ja, es ist sehr bereichernd und da taucht man dann ein. Und das sind aber auch so Momente, wo du in dem Moment ein Team hast vor Ort bei ihm. Das waren knapp 10 Leute, die konzentriert mit dir zusammen für ein paar Wochen an einer Sache arbeiten. Ja. Und alle Erfahrung fließt in das mit hinein. Und da entstehen am Ende Dinge, die sind eigentlich nicht vorstellbar, ja. Weil man sie durch die volle Konzentration Dinge erreicht, die würde man im Normalfall sagen, geht ja nicht.
Ja, ja klar. Ja. Verrückt. Das, also ja, das ist echt, ich muss immer dran denken, meine Mutter hat auch ein ganz großes Faible für Kunst und Porzellan und ich weiß, dass sie mich, als ich noch klein war, auch immer mitgeschleppt hat auf irgendwelche Ausstellungen. Und früher fand ich es ein bisschen langweilig, heute bin ich auch so ein bisschen dankbar dafür. Und bei ihr stehen dann auch aufgereiht im Wohnzimmer ganz viele verschiedene Töpfe und ich war auch einmal in Japan auf Okinawa gewesen und haben auch so eine kleine Tour gemacht und waren dann in Dörfern, die keine richtigen Straßen haben, sondern so Lehmstraßen und waren dann auch in so Manufakturen. Das war einfach mega spannend, weil das einfach so ein breites Feld ist, wie man sich da austoben kann. Mhm. Es gibt ja einfach unendlich viele Möglichkeiten.
Aber ich finde jetzt bei Japan ja auch spannend, die Wertschätzung der Japaner ihren Handwerkern gegenüber ist ja irre hoch. Mhm. Also da gibt es einfach, du wirst zum lebendigen Staatsschatz ernannt. Sowas gibt es ja bei uns gar nicht. Also der Handwerker, der eine Leistung vollbringt, der wird gewürdigt und erfährt da durch die Reputation und durch dieses Ansehen, kann er auch davon natürlich ordentlich leben. Und das finde ich schon etwas, wo ich der großen Meinung bin, sowas gehört hier eingeführt in Europa.
Ja.
Ja? Ja. Weil diese Wertschätzung, dass es einfach dadurch entstehen, auch Hoch- und Höchstleistungen. Und die Gesellschaft lebt es dann natürlich auch. Ja. Also da die anderen Bewegungen, die wir dazu hatten, waren in England dann natürlich. Da gibt es ja auch die Arts and Crafts-Bewegungen. Da hast du es noch. Und in Frankreich gibt es auch noch Métier d'Art. Also da ist eigentlich einiges unterwegs, aber viel zu wenig. Also da müsste irgendwie was passieren. Aber es muss natürlich aus der Gesellschaft rauskommen.
Ursprünglich kommt doch Porzellan aus China, oder?
ja, da streitet man sich drüber auf jeden Fall aus Asien, ob es nun Korea, China oder wer es zuerst hatte. Aber wenn man in, momentan steht ja der größte chinesische Staatsschatz, was das angeht, in Taipei im National History Museum und oder im großen Nationalmuseum. Also das ist schon beeindruckend, wenn man sieht, was vor 1300 Jahren da aus den Öfen kam. Da steht man schon weinend davor. Nein, das sind Gefäße, also Gefäße und dann natürlich aber auch Glasuren, Oberflächen. Das ist schon also wirklich mindblowing. Ja, das ist, ja, da, und da waren wir noch auf den Bäumen unterwegs. Echt?
Ja, krass.
Ja. Also es ist ein unglaublich altes Handwerk, was sich durchzog und immer noch hält und dann natürlich durch die Industrialisierung auch verändert wurde. Mhm. Und heute hat man natürlich auch unterschiedliche Möglichkeiten und auch tolle Produktionstechniken, da hat sich ja auch viel verändert und da die mitzunehmen und daraus wieder neue Formen zu entwickeln und auf die Gesellschaft eingehen, wie man es jetzt, wenn man es jetzt auf die Kulinarik nimmt, da weitergeht. Das ist schon sehr spannend, finde ich. Es ist immer in Bewegung.
Auch gerade historisch, ich meine, wenn wir an irgendwelche Museen denken von den Römern, da sehen wir ja auch ganz viele Gefäße und getöpferte Sachen und darauf lässt sich super viel auf die Kultur und auf die Lebensart schließen.
Ja.
Also,
ja.
Ich muss mal noch mal kurz so eine Dummy-Frage stellen. Was ist denn jetzt der Unterschied genau zwischen Keramik, Porzellan und einem Tongefäß?
Also Keramik.
Sorry, es klingt richtig dumm.
Nee, ist keine. Das ist auch schwierig oder nicht schwierig. Keramik ist der Überbegriff, das ist der Dachbegriff. Und darunter fallen die einzelnen Tone. Mhm. Und dann kann man anfangen mit Irdenware. Das sind die Lehm, also das, was der rote Ton, der gar nicht dicht zintert. Und dann geht es weiter nach oben. Dann gibt es Steingut, Steinzeug. Steingut ist das Weiße, Majolika, Fayence, habt ihr vielleicht schon gehört. Ja. Und dann gibt es Steinzeug, das ist die schon dicht gebrannte Ware, wie man früher diese salzglasierten Steintöpfe oder getöpferten aus dem Westerwald hatte. Steinzeug, da wurde viel mit der Töpferscheibe gedreht, weil das stabil und gut sintert. Und dann nach oben weiter kommt dann das Porzellan. Also das ist so praktisch auch mit der Brenntemperatur nach oben gehend und wie sich's versintert. Und Porzellan, Feldspat, Quarz und Kaolin als Inhaltsstoffe. Und die gehen bei der hohen Temperatur von 1400 Grad in Schmelze. Dadurch wird es transluzent, transparent. Mhm. Ja, und dann gibt es natürlich in dem Bereich wieder Bone China ist eine der Massen, die drunter steht, aber alles unter der Oberbegriff ist Keramik.
Mhm. Und Steinzeug ist dann, sind dann die Gefäße, wo zum Beispiel früher Sauerkraut eingemacht wurde.
Richtig, ja.
Okay.
Ja. Ja. Oder der Zwiebeltopf, die sind schon, die haben die haben nicht Wasseraufnahme null, aber die haben Wasseraufnahme, also weniger 2% oder so, dass du der Scherben wird dann am Ende mit der Glasur dicht gemacht, die drüber zieht. Und Porzellan an sich ist schon dicht, auch ohne Glasur. Also das sintert, der, sagt man dazu, schmilzt während des Feuerungsprozesses.
Und wenn mir jetzt so eine Tasse kaputt gehen würde, könnte ich dann theoretisch die Scherben wieder einschmieren?
Nee, dann musst du zum Straßenbau gehen und die ganze Straße damit schottern.
Echt? Aber
hat mein Vater gemacht.
Nee, aber sind die, wenn die einmal gebrannt sind, dann sind, haben
nee, dann
die,
ist durch.
Dann ist,
dann ist der
sozusagen
Prozess abgeschlossen und dann hier, wenn du dein Geschirr zur BSR bringst, dann musst du es in einen Bauschuttcontainer werfen.
Echt? Krass.
Aber wird ja eigentlich wieder aufgearbeitet dann in Form von Straßenbelag. Ist ja auch nicht so schlecht.
Stimmt.
Also aber wenn in Japan zum Beispiel eine Tasse einen Ton hat oder so, dann wird das mit Gold verfeinert.
Richtig. Was? Das kann man auch machen. Also wenn sie nicht ganz, ich stehe auch gerade auf dem Schlauch. Aber
du hast dann einen Riss in der Tasse? Oder
genau,
so?
Und die wird dann ausgebessert, um zu sagen, das ist das Leben, das die Tasse hat und die hat eben da jetzt einen Sprung bekommen und den kann ich jetzt wieder ausbessern.
Krass.
Aber das ist ja in der japanischen Keramik auch die Spuren, die ein Feuer hinterlässt und sichtbar machen, haben ja eigentlich einen höheren Wert, als wenn ein Stück perfekt ist.
Das ist ja dieses Wabi-Sabi, ne?
Genau, das ist ein bisschen andere.
Wabi-Sabi.
Ja, perfekt, unperfekt.
Ah, geil.
So wie wir, Curly.
Wasabi.
Welcome.
Ich wollte mal fragen, was gibt's denn für eine Story hinter dem Bild auf deinem Insta, wo du vor einem riesigen Topf mit einem Hammer stehst?
Ah, ist das bei Insta? Weiß ich gar nicht mehr.
Alles gut.
Das war eines der Gefäße in Bangkok. Und ich habe große Schalen gemacht, die 1,50 Meter Durchmesser. Und für die Ausstellung, und dort wollte ich nur Gefäße stehen haben, hinter denen ich 100% stehe. Da gibt es keine A-Ware oder B-Ware.
Nur A plus.
Nur A plus. Und da gab es ein Gefäß, mit dem ich viel experimentiert habe. Und das war aber am Ende nicht so, wie ich es haben wollte. Und dann habe ich gedacht, das bleibt da nicht stehen. Das wird auch nicht irgendwo alt werden. Und dann habe ich um einen Hammer gebeten und habe es zerschmissen. Und das hat echt Spaß gemacht. Also das ist, ich finde, man muss da durchaus trennen, was man aufbewahrt. Ja,
vor allem bei einem 1,50 Meter Gefäß würde ich auch nicht 10 aufbewahren wahrscheinlich. Aber krass, 1,50, das ist ja schon echt eine Größe. Wie stellt man denn sowas her? Wie viele Leute braucht man denn, um sowas herzustellen? Das kann man dann bestimmt nicht
alleine. Also die werden aufgebaut. Das haben wir dort vor Ort gemacht in Ratchaburi. Und das ist eine Manufaktur für Großgefäße. Die sind spezialisiert darauf. Die haben aber auch diese spezielle Erde, die das schafft. Mhm. Wir haben in Deutschland gar nicht solche Erden, um solche Gefäße zu machen. Und das war natürlich für mich, ich liebe ja solche Superlativen. Ich habe zuallererst mal den Ofen ausgemessen, wie breit ich gehen kann und wie hoch ich gehen kann. Und dann haben die das tatsächlich mitgemacht und haben gesagt, okay, so groß waren wir auch noch nie, aber wir machen es mit. Krass. Und dann haben die meine Formen sozusagen, die aber ja auch die extremen Formen, also kompromisslose, die stehen auf engen Füßen und die gehen in die Breite und die sind nachher wirklich elegant und knacken, haben wir dann übertragen auf deren Technik. Und da gibt es zwei sehr begabte Männer dort, die mir dann halfen, diese Teile zu machen.
Krass.
Und aber das war schon toll.
Wie meinst du das mit, wir haben das aufgebaut. Am Ende wie ist das ja alles ein Wurst, Stück, oder?
Wie so Würstchentechnik. Früher, vielleicht habt ihr das mal in der Grundschule gemacht.
Ich tatsächlich,
so, ich rolle ein Würstchen aus und dann knete ich die so Scheibchen für Scheibchen. Aber die Würste bei denen waren halt so, ja, wie ein Strudel. Ja, und der Ton ist sehr, sehr plastisch, also konnte man den unglaublich verarbeiten. Aber das Tolle ist, dass ich bin damals, wo ich diese Formen, die Schablonen gemacht habe und dort hingeschickt habe, habe ich so gedacht, oh mein Gott, ob diese Kurven, auf die ich großen Wert lege, wirklich so rauskommen, weil mit dem Ton, wenn du den brennst, da passiert während dem Feuer nicht mehr so viel, sondern das steht, wie es steht. Da habe ich mir schon alle möglichen Werkzeuge mitgenommen, um diese Formen wieder rauszuschrubben. Und als ich dann da aber ankam, standen die Formen da, wie ich sie gezeichnet hatte. Krass. Und das fand ich beeindruckend. Krass. Sie haben es übersetzt und die haben das frei aufgebaut. Nicht, wir haben Töpferscheiben oder Scheiben, wo wir stehen in einer auch ergonomischen Haltung, sage ich mal. Wir machen es uns immer bequem, dass wir da gut und keine Rückenschmerzen kriegen. Und die haben einen kleinen Hocker auf dem Boden stehen und fangen an aufzubauen und laufen immer drum rum.
Krass.
Das Stück steht und sie laufen und bewegen sich. Krass. Und da ist das Einzige, was das Maß gibt, ist ein Bambusstab. Die Zeichnung von mir, die an der Wand war, und der Bambusstab, der immer abgemessen hat, welchen Durchmesser an welcher Stelle kommt. Und das andere, dass dieses Stück nachher zentrisch ist, das ist reines Können. Und das ist beeindruckend. Das ist wirklich, das nimmt einem den Atem, wenn man das dann fertig sieht. Du stehst davor und es ist eigentlich nicht möglich. Ja. Das ist wirklich, wirklich beeindruckend. Und dann hast du diese Riesengefäße, durch diese Riesengefäße ist es natürlich auch, wird es dir viel augenscheinlicher als die kleinen Stücke. Da kann sich vielleicht einer vorstellen, okay, das ist auch viel Arbeit, ja, aber so ein großes Stück. Da begreift es auch einer, der mit der Materie nichts zu tun hat, wie das ein Mensch eigentlich machen kann. Mhm. Und ich finde dann, wenn man sowas dann zeigt, dann visualisiert man eine Meisterschaft im Handwerk. Mhm. Und das haben wir in dem Falle halt auf die Spitze und auf die Größe getrieben. Mhm. Und dann wird es faszinierend. Ja. Krass. Und dann kam leider Corona, sonst hätten wir die Ausstellung schon hier. Mhm. Und jetzt sind wir dabei, sie zu packen und dann doch nach Berlin zu transportieren. Aber jetzt sind die Containerkosten ums 8- bis 10-fache gestiegen. Oh, crazy. Wow. Müssen wir mal gucken, wie wir eins rauskam. Ja. Das Goethe-Institut war ja da Initiator von dieser Ausstellung. Und jetzt gucken wir mal, wie wir es jetzt von Bangkok hier rüber kriegen.
Oh, wir drücken die Daumen. Da gehen wir hin, Curly.
Genau, da kann man, sagen wir, zu viert drin baden in so einem Ding. Krass. Ja. Kann man ein Süppchen machen.
Aber apropos Meisterschaft, wir kommen zu unserer ersten Kategorie.
Oha. Okay, oha.
Was die für eine Überleitung.
Schnellkochtopf.
Ja, für manche ist das eine Meisterleistung. Mal schauen, wie du damit zurechtkommst.
Okay.
Unsere Kategorie, die erste, heißt der Schnellkochtopf. Du bekommst von uns 10 Entweder-Oder-Fragen gestellt und musst wie aus der Pistole geschossen antworten.
Okay.
Ladies first.
Tasse oder Becher?
Becher.
Geschirrspüler oder Handspülen?
Bei Glashand, bei Teller nur Geschirrspüler.
Suppenteller oder lieber eine Schüssel?
Suppenteller.
Eine glatte oder eine raue Oberfläche lieber?
Für den Löffel zum Gleiten glatt.
Leinen oder Baumwollhandtücher zum Abtrocknen?
Leinen.
Jaguar oder Ferrari?
Ferrari.
Japan oder Korea?
Japan.
Farbig oder klassisch weiß?
Oh, bei Porzellan weiß, bei Klamotten ganz ruhig bunt sein.
Drehscheibe oder frei wie bei der Aufbaukeramik?
Drehscheibe.
Last but not least, rund oder eckig?
Rund.
Das war schon. Du hast geschafft.
Bravo, ja. Verstanden.
Zu Schnellkochtopf habe ich ja etwas gespaltenes Verhältnis. Der erste meiner Mutter flog an die Decke, von daher mit echt? Tomatensoße, wie wir von der Neumann.
Ja, wir hatten immer noch so alte zu Hause mit so einem Pöppel, der dann hin und her.
Ja, ja.
Das gibt's heute, glaube ich, gar nicht mehr. Die haben so einen Plastikquerbogen. Da, das ist mir suspekt. Ich liebe lieber die alten.
Ich hatte, glaube ich, noch nie
so einen weinroten Griff.
Und ich habe so totalen Respekt. Ich fasse die nicht an.
Das hier im Podcast ist mein erster Schnellkochtopf. Ich hatte vorher noch gar keinen.
Nee, auch nicht zu Hause. Ach, krass.
Was macht man denn damit?
Oh, da kannst du alles, wenn man kannst Kartoffeln machen, geile Eintöpfe,
Suppen. Das geht damit einfach schneller heiß wie einen normalen Topf.
Genau. Ja, also du hast durch den Druck halt, ne?
Okay, ach so, das ist einfach so pfeift dann, oder
ja,
was?
Ja, genau, da geht der dann.
Jetzt check ich's, okay. Nee, hatte ich bis jetzt noch nicht.
Wenn der Druck sich so hoch aufbaut und dann so aus dem kleinen Löschelchen oben im, nee, es fiebt nicht wie beim Ding, aber da
so ein rotes Teilchen
Pöppel
das drauf
hoch, Pöppel, und das wackelt dann. Okay, also es fiebt auch, aber es wackelt halt.
Ja. Das klingt schon irgendwie interessant.
Muss ich gleich mal. Muss mal einen besorgen.
Kann ich weggehen. Ja, okay. Wir haben gesehen auf Instagram, deshalb die Frage: Du hast da mit so einem krass nicen Jaguar gechillt. Der sah echt nice aus.
Der war schön,
Der war krass. Der war
ziemlich schön, Ja, ich habe da einen sehr netten Freund in München, der hat viele solcher schönen Teile. Und wir waren auf der Rückfahrt von einem Fotoshooting aus Kroatien und mein Fotograf, der Jens Bösenberg und ich haben diese, dank Corona konnte man nirgendwo hinfliegen und unsere Ware, also sind wir diese 1300 Kilometer nach Istrien gefahren und mussten wieder heimfahren. Haben gesagt, oh, weißt du, das schafft man nicht durch, wir bleiben in München. Und der Freund von mir, der ist ein, speist sehr gerne und zum Mittagessen mit ihm gehen ist immer großartig. Und dann kam also auf die Idee, was, wir haben noch überhaupt kein Foto mit einem schönen Auto. Und unsere Becher to go im Auto, das kann man ja auch nicht mit jedem machen. Und dann habe ich Bernhard angerufen und gesagt, Bernhard, hast du mir ein schönes Auto für to go? Und dann kam nur, welches willst du? Ich sagte, ich bräuchte mal ein paar Aufnahmen vom Innenraum. Dann hat er die noch geschickt und dann habe ich mir den ausgesucht. Aber es war so ein schönes Stück. Mega. Und es schien auch tatsächlich 3 Stunden die Sonne. Danach regnete es wieder und war faszinierend zu sehen, wie man auch da mit einer Meisterschaft Leute begeistern kann. Da bleibt ja jeder stehen, der so ein Ding sieht. Mm.
Ja, weil es wie so und aus der Zeit gefallen wirkt.
Es ist total aus der Zeit gefallen, so, aber es hat so schöne Kurven.
Genau, deshalb hat heute keiner mehr sich
schöne
traut.
Schöne Kurven, schöne Farben und es ist natürlich exzentrisch und Aber einfach ein Wahnsinn, ja.
Heute sehen dann alle auch das Gleiche aus.
Ja. Das ist ja. Wobei ich sagen muss, also ich finde das Teil schon toll, aber ich würde jetzt dieses Chassis nehmen und würde aber innen dann doch die neuere Technik einbauen. Ja. Also,
Best of both worlds.
Das wäre cool, ja. Aber es war ein sehr tolles Stück. Also ich hätte ihn auch mit eingepackt, aber im Lieferwagen war nicht genug Platz.
Der Suppenteller, ich habe das Gefühl, heutzutage hat niemand mehr einen Suppenteller zu Hause. Also zumindest so.
Ja, also ich glaube, man braucht beides. Ja. Suppenteller, Suppenbowl. Und ich glaube, das ist auch genau der Punkt, wie wir es vorher hatten. Was speist man denn gerade? Vielleicht hat man heute eher im Suppenteller ein kleines Risotto drin. Und durch diese Fahne, ich glaube, das hat auch immer damit zu tun, wie vielleicht förmlich oder man so einen Tisch eindecken mag. Ja. Und eine Schale ist dir ja doch näher. Also die fasst man ja meist an, nimmt sie in die Hand oder ist irgendwie mehr bei einem. Der Suppenteller schafft eine andere Distanz. Also da ist vielleicht dann doch der Löffel, da hat schon der Löffel eine andere Form, weil wie früher diese tieferen Suppenlöffel, weil du musst ja den Weg vom Teller zum Mund ist ein anderer.
Und
bei der Bowl hast du natürlich, ja, da hat man ja nicht den Suppenlöffel so von vorne in den Mund, sondern man hat ihn von der Seite genommen und ihn gekippt und geschlürft.
Deshalb
die Tiefe reicht dir nicht aus. Nee. Aber andersrum geht es mit dem Abschmecken.
Okay. Aber das hat man ja ganz oft bei so uraltem Silber, dass die Esslöffel so groß sind und dann habe ich schon ganz so, die krieg ich überhaupt nicht in den Mund.
Nee.
Ja, den sollte man auch
nicht. War nicht in den Mund geben.
Ja, aber eigentlich habe ich auch einen Geschirrfakt, den ich auspacken muss. Kennt ihr diese Gabel, diese Kuchengabeln, wo eine Zinke so stärker ist?
Also.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Dreier oder Vierer?
Gehst du drei und eine davon ist so ein bisschen dicker.
Meistens dann für eine Fischgabel, oder?
Nee, oh, vielleicht, bestimmt. Ja. Ich will dann
Achso, vorne, die an der Seite ist, genau. Die ja zum Schneiden. Genau.
Früher waren war das Besteck noch aus einem weicheren Metall und deshalb wird die verstärkt, dass wenn man da so in den Kuchen rein, dass die sich nicht so einbiegt.
Also das, was ich weiß, ist, dass das Besteck früher aus Silber war und man irgendwas nicht geschnitten hat, Kartoffeln nicht geschnitten,
weil das so
dann angelaufen ist oder irgendwie sowas. Ne?
Oxidiert.
Krass.
Da müsst ihr euch mal Besteckreiner holen in euren Podcast.
Besteckreiner?
Ja, Besteckreiner. Shoutout an Besteckreiner. Bitte kommt in unseren Podcast.
Besteckreiner, okay.
Vom 17. Juni. Kann ich nur empfehlen. Der kennt alle Geschichten zum Besteck.
Okay, perfekt.
Ja.
Ja, dann das lassen wir uns nicht zweimal sagen.
Ich liebe altes Besteck und war auf der Suche und so traf man sich und lernte sich kennen und dann bringt er mir immer so Besonderheiten. Ich habe auch eine Gabel, auf die man nur Pellkartoffeln aufspießt. Ich wusste auch nicht, dass es das gibt.
Krass. Ah, so ein Dreizack.
Ja, das in der Mitte ist ein ganz langer Dolch. Ja, also war mir nicht bekannt. Ja,
das ist
toll. Also es gibt schon tolle Teile. Ja.
Ja.
Völlig aus der Zeit auch weg.
Und sag mal, was ich mich auch gefragt habe, ist, wie viele MitarbeiterInnen hast du in deiner Manufaktur? Weil ich stelle mir das super zeitaufwendig vor, die ganzen Stücke zu produzieren und dann auszuliefern und Brennöfen. Das braucht doch sau viel Platz und Woman-Power.
Woman-Power, ja. Hat sich verändert. Also ich fing ja in Berlin mal an mit einer kleinen Werkstatt und dann 2007 haben wir die Produktion nach Thüringen verlagert und schon 99 anfangend, weil wir da gemerkt haben, da war ein großer Auftrag gerade vom MoMA da und wo man gesagt hat, okay, jetzt reicht die Kapazität nicht mehr aus und haben dann damals angefangen, eine Manufaktur zu suchen, die mit uns da Lust hat, zusammenzuarbeiten. Und damals war das, wie heute, die Porzellanmanufaktur Reichenbach in Thüringen. Mhm. Und der damalige Chef und Geschäftsführer, der Günter Burgold, nach unserer Ausschreibung und Suche war der einen Tag später in Berlin und hat gesagt, ich mache das. Und wir fingen an mit mit 6 oder 7 Artikeln zusammenzuarbeiten. Und als ich dann 2004 beschlossen habe, ich will jetzt Geschirr machen, sagte der einfach nur, mach. Und das war auch ein großes Glück.
Entspannter Dude, das finde ich. Ja.
Also ich glaube, es ist auch ein schöner Punkt oder vielleicht auch durchaus, wo ich immer sage, muss man drüber reden, weil das war so ein Vertrauen, die ein Produzent in einen Gestalter gab. So, ich komme jetzt, Gestaltung und Handwerk war ja bei mir eins, aber so eine kleine Werkstatt, wenn man vom Studio in eine Manufaktur geht, ist es ein anderer Schritt, weil du multiplizierst ja dann meistens mit einer Zehnerpotenz. Und da hast du ganz andere Kosten und am Ende natürlich brauchst du auch einen anderen Vertrieb stehend. Aber da ein Vertrauen zu bekommen, das war schon gigantisch. Wir wissen, wir profitieren beide davon, weil wir beide voneinander gelernt haben. Und mit den Reichenbachern produzieren wir jetzt, oder die produzieren für uns in Lohn. Das sind, also wir haben gute Eheverträge, sage ich immer. Und das aber jetzt schon auch seit, wie gesagt, 99. Und dort sind vor Ort 45 Mitarbeiter. Und ich selber habe in Berlin und also in Thüringen auch 3. Und dann sind wir bei Hering sind wir 10, glaube ich, 10 oder 11. Und dann haben wir nochmal abgekapselt und abgekoppelt in ein Designstudio. Da sind wir gerade zu viert.
Krass. Bildest du die auch noch selbst aus? Oder?
Also in Thüringen wird ausgebildet, aber da ich kein Studio habe in Berlin, weil auch mein Studio in Thüringen steht zum Entwickeln, bilden wir da. Also die Reichenbacher bilden aus, auf jeden Fall. Gerne bewerben. Und wir brauchen auch zurzeit händeringend Mitarbeiter. Also wer Lust hat, in einer Keramik, in einer Porzellanmanufaktur zu arbeiten mit super netten Leuten, der soll da mal sich bewerben.
Aber dann hat es meine nächste Frage übrig, weil wäre ja mega cool, wenn Curly und ich mal so einen Töpferkurs machen.
Töpferkurs.
Ich mach's mal, also, wir müssen noch einen machen. Ich mach's dann mal mit dir.
Mach mal vorher einen Töpferkurs und dann kommst du.
Ich bin echt schon gespannt. Aha.
Ich habe jetzt auch mega Bock drauf bekommen.
Ja, ich habe natürlich sehr romantische Bilder mit meiner Freundin verschlungen von diesem Gefäß.
Also es ist keine Therapie, kann ich gleich dazu sagen. Das ist bitterer Ernst.
Nee, ich freue mich voll drauf.
Ja, ich glaube, das ist jetzt auch wegen Corona so dieses Interesse nochmal größer gestiegen. Ne? Was ich so auf Instagram sehe, diese Sachen, die man sich für zu Hause bestellen kann, wo man dann auch einfach Luft trocknen lässt. Ich weiß nicht, was das für ein Material ist, aber dann so ganz viele...
Fimo.
Fimo, nee, ich glaube nicht.
Gips.
Ist. Dann machen ganz viele so Boobies, Tassen oder Vulva, Schälchen oder so. Das finde ich total spannend und mega geil. Also ich will es auf alle Fälle auch ausprobieren.
Also ich denke, es ist alles spannend, wenn man mit, was man mit den Händen machen kann, ja. Und ausprobieren und gucken, dass man, aber warum nicht? Also ich bin ein totaler Materialfetischist und auch das Material muss ehrlich sein. Also wenn ich mit Ton knete, dann hole ich mir halt einen irrenwahren Ton und es gibt ja hier in Berlin auch einige Studios, da kann man mal brennen oder arbeitet mit dem Studio zusammen, sagt, hey, kann ich von deiner Masse was haben und kann, ich buche hinterher deinen Ofen und lass es dann da brennen, aber dann hat man wenigstens die Erfahrung da, dass man dann nicht sich noch irgendwie ein Kunststoffzeug ins Haus holt. Ja.
Gibt es denn, wenn du Sachen designst, irgendwelche Grenzen, die du beachten musst, sei es jetzt gewichtstechnisch oder hast du auch schon Sachen machen wollen, wo du dann so dachtest, geht nicht zu dünn, zu lang, zu...
Ja, also ich glaube, wenn man Material gut kennt, das ist natürlich eine Voraussetzung. Aber das ist ja, Porzellan ist eine Diva, die hat halt manchmal auch keinen Bock. Aber man versucht es ja dann zu beherrschen und auch immer zu gucken, dass man an die Grenzen kommt. Weil immer wenn du da nah entlang schraubst, passiert wieder was Neues. Aber auch ich habe schon leider Gottes Dinge in der Produktion einstellen müssen, die waren nicht beherrschbar. Also wir wollten sie alle haben und alle haben getrauert, als wir sie einstellen mussten. Aber wenn du dann 8000 Stücke produzierst und 6000 davon im Müll donnerst, dann ist es auch nicht wirklich sinnvoll. Das tut weh, aber da weißt du dann, okay, das ist jetzt, schafft das Material nicht. Wobei ich sagen muss, das Material schafft es an sich, aber der Blickwinkel des Kunden und Käufers akzeptiert dann gewisse Fehlstellen nicht.
Ja, ja.
Und das ist immer das, wenn du eine Schliere nicht akzeptierst oder ein kleines Gießloch, das eben am Ende hineinfällt, für dich ein Makel ist, dann kannst du so ein Stück nicht produzieren. Ja. Wenn du sagst, das Stück an sich ist aber genial und den Fuß, den Boden unten sehe ich eh nicht und da ist dieses Löchlein drin, kannst du es machen. Also es ist immer oft so diese, wie wird dann an der Stelle das auch verglichen mit Maschinenproduktion, Makellosigkeit. Da sind die Japaner natürlich wieder, die sagen, nee, das ist die Spur vom. Mhm. Und hier macht der Gießschlicker, der hat eben eine andere Verdichtung am Ende des Einfüllstutzen. Also das ist immer auch so eine Sache.
Ja, krass. Ja. Wie sieht der Servierschrank von Stefanie Hering zu Hause aus?
Also ich habe einen Geschirrschrank, weil ich keine abgeschlossenen Service habe. Und da sind ganz viele Besonderheiten drin. Selbst Besonderheiten, die ich aus der eigenen Fertigung habe. Oder wir machen ja auch viele Sonderfertigungen für Kunden. Und dann entwickelt man da und dann zieht man sich mal so ein paar Schätze raus. Und man weiß, die gibt es nie wieder. Und ansonsten sind da eigentlich immer meine Lieblingsstücke drin. Und die sind, wenn ich jetzt so runterbreche, ist es doch immer die handgemalte Struktur, also Puls heißt sie. Die ist drin. Und dann kommen neue Stücke hinzu und dann testet man die natürlich, hat sie selber im Einsatz. Aber es passiert durchaus auch mir, dass es mal Stücke gibt, von denen habe ich noch nie gegessen. Und die treffe ich dann mal in einem Restaurant und denke, oh toll, das.
Wenn du jetzt aber, wenn du jetzt für vier Leute kochst, dann willst du schon, dass jeder den gleichen Teller hat? Oder würdest du dann sagen, oh, dem gebe ich jetzt den Teller?
Das ist unterschiedlich. Also ich lade dich gerne mal ein. Wir haben jetzt eine neue Location, genau, da kann man ganz viel kochen. Nee, da unterschiedlich. Also ich finde, für ein Abendessen das zu planen und zu gucken, wie inspiriert man Leute, wie kriegt man die auch zu einem Dialog am Tisch, da kann das Geschirr schon ganz schön viel mit tun. Und dann ist es überraschend, dasselbe Essen auf unterschiedlichen Oberflächen zu zeigen. Mhm. Das ist schon sehr spannend. Und dann kannst du zum nächsten Gang, bringst dir wieder was beruhigt und zum Nachtisch kannst du wieder krachen lassen. Also da ist schon Bewegung drin.
Das ist eine coole Idee. Ich finde, ich bin so ganz spießig jetzt für meine neue Wohnung, habe ich vier große Teller, vier kleine Teller, vier Schalen.
Die Größen brauchst du ja.
Weil ich immer dachte, okay, wenn ich vier Leute da habe, dann haben alle den gleichen Teller und ich habe dann alles auf dem gleichen. Aber es stimmt
nicht. Ist nicht nötig, finde ich.
Das ist eigentlich eine coole Idee, auch zu sagen.
Du kannst ja auch komplett, der eine hat einen Suppenteller, der andere Suppenschale. Also ich finde, da sind keine Tisch. Grenzen. Nein.
Nee, voll, aber nee. Das ist eine coole Idee, wie man das lösen kann.
Und eigentlich nimmst du damit auch eine gewisse Langeweile raus. Ja? Also diese gleichförmig. Die entsteht ja oft auch durch Unsicherheit. Aber wenn du jetzt sagst, okay, ich kaufe mir gerne die eine Schale und den Suppenteller und das und jenes, und es muss nicht von allem vier sein, weil vielleicht hast du nicht immer vier Gäste, ihr seid nur zu zweit. Und wenn die vier kommen, dann ja, also
stimmt,
ist anders wie beim Rotweinglas oder beim Weißweinglas. Der Wein schmeckt aus unterschiedlichen Gläsern anders. Stimmt. Aber dein Gulasch schmeckt aus jeder Schale gleich.
Das habe ich vorhin auch schon hier gesagt.
Außer aus Plastik und so. Da sollte man nicht essen. Der Natur zuliebe.
Aber gibt es in der Location dann auch Events, wo man das wirklich so erleben kann? Als Außenstehender?
Also wir haben jetzt die Potsdamer Straße aufgegeben zum Jahresende und haben dank Corona, ich glaube ohne Corona hätte es das nie gegeben, weil wir die Zeit gar nicht gehabt hätten, eine denkmalgeschützte Villa in der Lindenthaler Allee am Mexikoplatz saniert. Und haben da unseren Showroom reingemacht, haben aber auch in dem Showroom drin mit Lohberger eine Zusammenarbeit und haben eine Gastro-Küche eingebaut, die aber aussieht, als ob sie in eine Villa gehört. Und wir haben eine Etage drüber nochmal so einen kleinen Dining Area und da lade ich mir die Köche ein, mit denen ich weltweit arbeite und dann machen wir da so ein paar Workshops oder was Schönes. Voll,
da gehen wir auch hin. Wir haben viel auf unserer To-Do-Liste nach diesem Podcast.
Und da steht natürlich das Geschirr im Vordergrund und da geht es schon darum, dass man Lust hat, einfach jetzt an den Geschirrschrank zu gehen, der dann voll ist und zu sagen, oh ja, heute so oder lieber so. Ja, und da kann man dann sich davon auch einfach begeistern lassen. Ja.
Apropos Geschirr. Hm. Ich habe gehört, du hast da so eine magische rote Tüte von mit.
Ah ja, ja, stimmt. Stimmt, man muss ja immer anfassen. Guck mal, ich weiß nicht, was drin ist. Sind zwei unterschiedliche. Ihr könnt das jetzt hin und her rein.
Wir kriegen gerade unsere Gastgeschenke hier.
In der weihnachtsroten Tüte.
Oha, allein die Verpackung sieht schon krass aus. Und fühlt sich gut an. Auch. Hm.
Ja, jetzt müsst ihr überlegen, wie ihr da rankommt. Man kann jetzt einfach aufreißen, wie das so.
Ich schalte mein, sonst mein Gehirn. Wenn ihr mein Gehirn hören könntet, wäre so.
Ich würde es aufreißen.
Ja,
ja,
ihr macht, ich mach das ordentlich.
Nein.
Gibt es Ärger von der Mutti. Die ist nämlich gerade zu Besuch.
Komm, ich schieb's dir raus, dann ist es ganz ordentlich. Ja,
ich raus.
Okay, ich gucke genau zu.
Hängt schon sehr fest.
So, jetzt kannst du es ziehen.
Ja. Ja, Teamwork makes the dream work.
Und jetzt halt, das ist, muss man wahrscheinlich einen bestimmten Test für machen, um die Verpackung aufzukriegen. Nee, habt ihr schon Tortenschachteln, könnt ihr doch öffnen, oder?
Nö. Offensichtlich nicht.
Ah. Geil.
Komm, ich helfe dir raus.
Oh. Ich halte es, jawohl.
Wow. Ein Becher.
So, und den kannst du im Becher rausholen. Warte mal, nicht zerstören. Wir verpacken so, dass man es wieder versenden kann, weil wir wollen ja kein Plastik haben.
Oh wow.
Und der darf
großartig. Dankeschön.
Und dann kannst du den wieder verpacken und mit nach Hause nehmen. Und kann dir sogar vom Fahrrad fallen. Passiert nichts.
Das ist ja mega nice.
So, und jetzt könnt ihr, eine hat, glaube ich, ein Ausrufezeichen und der
andere. Ich habe das Ausrufezeichen.
Genau.
Das sind zwei Cs für Curly Curlys.
Sind die Anrufe. So.
Ausrufezeichen passt ganz gut zu mir. Hier bin ich.
Ja, das gesetzt, würde ich sagen.
Das sind die Anführungsstriche. Ach geil, das mache ich tatsächlich voll oft. War cool heute.
Oh, das ist Wahnsinn, Leute. Wir haben Becher bekommen.
Ja, das ist der Handschmeichler.
Der Handschmeichler?
Na, nimm's in die Hand. Also ich finde, wenn man das hat, das möchte man eigentlich jeden Morgen.
Samtig.
Genau.
Fast wie Stoff. Wirklich.
Ja, und dann tust du es in die Spülmaschine, ja?
Und innen ganz glatt.
Ich hätte krass Schiss, das in die Spülmaschine zu machen. Aber ne.
Also Porzellan. Mach wie war nichts. Das ich in dem Schnellkochtopf? Porzellan in die Geschirrspülmaschine. Das ist 21. Jahrhundert. Also Glas, wie gesagt, Hand, aber Porzellan in die Geschirrspülmaschine.
Sehr, sehr cool. Oh, vielen lieben Dank.
Gerne.
Crazy.
Cool. Ihr seht, wir sind voll sprachlos. Vorhin haben wir einen Sellerie und ein Ei gekriegt. Was aber auch geil war, schaut an Sebastian Frank.
Entschuldigung, 2 Jahre alter Sellerie. Ja, ja, sehr nice. Cool. Vielen lieben Dank.
Mega, also so. Zum Start in den Tag. Ne?
Dann wird jetzt
absolut. Wieder neue Lieblingsbecher.
Lass ihn einparken hier.
Ich hab auch, wir haben auch noch eine.
Danke dir.
Warte, das ist so rum.
Nee, eine Kategorie. Genau.
Ja.
Ich krieg jetzt schon Herzinfarkt. Helft mir, Leute. Ich schick das mit der Post.
Aber du kannst ein Praktikum machen bei uns beim Verpacken.
Ja, das wäre das. Verpackung.
Ja, was wir heute gelernt haben. Ein Paket pro Woche
ging raus. Sorry. Danke.
Das ist nicht Slow Cooking, sondern Slow Packing.
Ja, das ist geil, das auch noch zusammen machen.
Ja. Ach, schön.
Dann hast du daheim, kannst du nochmal üben.
Ja, wir haben normalerweise immer eine Kategorie für unsere Köchinnen-Gäste. Und die heißt Allerlei aus Kühlhaus 3. Ich werde hier, mir muss nochmal geholfen werden beim Reverpacken des Bechers. Genau, normalerweise haben wir eine Kategorie, die heißt Allerlei aus Kühlhaus 3. Da geben wir unseren Köchinnen immer 3 Zutaten und wünschen uns ein Gericht von ihnen.
Mhm.
Und ich habe mir jetzt gedacht, ich gebe dir auch 3 Zutaten und du sagst, was für ein Gefäß du damit machen würdest und wie es aussehen würde.
Allerlei aus Kühlhaus 3.
Oh, okay. Ich koche aber auch für dich.
Dann also denkst sag du dir jetzt drei Kochzutaten aus und nichts. Und
okay,
nicht,
okay, alles klar. Ja, mach du zuerst.
Also, Blattgold, Asche und Glasscherben.
Oh mein Gott. Ein Gefäß da draus.
Geht es überhaupt?
Nee, das geht nicht. Also ich würde vielleicht, wenn ich es auseinander, aus der Asche würde ich eine Ascheglasur machen.
Das dachte ich mir.
Ja,
das
ist geil. Da gibt es Tolles und das ist großartig. Da kann man immer sehen, wie viel Spritzmittel in den Trauben drin war. Wenn man das aus den Weinreben macht, wenn Kupfer drin war, wird die Glasur grün. Blattgold finde ich faszinierend, weil wenn man mit Strukturen mit Blattgold belegt, kriegt es eine unglaubliche Tiefe. Also, dass es sehr, sehr besonders ist, aber nicht so ein Gefäß, was einen dekorativen Wert nachher hat, aber keins, was man aktiv benutzen kann. Und was war das Dritte? Glasscherben. Ja, also Glasscherben kann man natürlich Mosaike oder sowas draus machen, aber eigentlich, ich bin kein Scherbentyp, ich würde sie einschmelzen und was Neues draus machen.
Nice. Aber das dachte ich, habe eigentlich einfach gefragt mit dieser Asche, weil ich mir dachte, boah, das könnte man doch bestimmt irgendwie.
Weil Asche ist ja in dem Sinne nicht bildsam, also etwas draus zu machen, aber, genau, aber sie so in eine Glasur einzubauen, da gibt es natürlich großartige Sachen, die man machen kann.
Das ist nice. Das sieht ja bestimmt gut aus.
Ja. Können wir ja dann, wenn du deinen Töpferkurs gemacht hast.
Ich rauche einfach die ganze Zeit dabei, dann passiert das auch.
Ja, die meisten machen ja zuerst einen Aschenbecher, ne? Also das sind diese.
Geil.
Aschenbecher mit Ascheglasur, das ist gut.
Perfekt.
Das wird der Hit.
Der ist doch dreckig.
Nein.
Das ist gut, sehr gut.
Uns hat tatsächlich ein Vögelchen gezwitschert, dass dein Porzellan auch bei sehr namhaften Promis in Benutzung ist.
Ja, sind ein paar, aber ich kenne noch nicht mal alle. Also es ist schon Oprah Winfrey und
das ist schon krass.
Und ein paar Amerikaner, amerikanische Schauspieler. Und wir haben sehr tolle Menschen, drei, vier an der Zahl, die uns in Hollywood, in L.A. und San Francisco verkaufen, vertreiben. Und die machen tolle Projekte für ihre Kunden wiederum. Und die sind
Und kam so dieser Schritt?
Ganz nice.
Sorry, wollte ich nicht unterbrechen. Kam so dieser Schritt nach Hollywood oder nach Hollywood, nach USA, auch durch diese MoMA-Sache so ein bisschen ins Rollen? Oder kam das einfach nach und nach?
Ach, das kam nach und nach. USA am Anfang war, also ich habe eigentlich schon seit 1993 Leute in den USA getroffen, kennengelernt und dann entwickelt sich sowas weiter. Einen großen Schritt gab es schon nochmal, also auch mit MoMA, als die es in ihrem, die haben es ja auf der Cover ihrer Kataloge gedruckt und das ging in die Hälfte der Auflage war mit dem Cover von mir und andere Hälfte war ein anderer.
Geil.
Und das ist dann schon ein Sehen und Gesehen werden, war toll. Und der nächste Schritt kam, als dann dieses Geschirr in den USA landete und dann Leute wie Thomas Keller oder Charlie Trotter oder dann Laurent Gras und anfingen darauf zu kochen und sich darüber unterhielten. Und das war dann eine neue Runde. Und dann kamen daraufhin natürlich auch Interior-Ausstatter und Leute, die sich mit dem Feld beschäftigen, auch tolle Händler, die man dort hat. Aber es ist hauptsächlich, also bei der USA muss man sagen, es ist hauptsächlich die West Coast oder dann in New York. Das restliche USA ist dann also ein bisschen unterbesetzt. Ja. Mit Hering, da können wir noch dran arbeiten. Aber da gibt es natürlich, ich denke, da trauen sich die Leute auch was. Und da geht es natürlich bei so Dining-Events auch um Repräsentieren. Also den schönsten Auftrag, den wir letztes Jahr bekommen haben, war, dass wir alle Showrooms in den USA für Van Cleef & Arpels ausstatten durften. Und zwar, das ist ja eigentlich ein Juwelier, die aber beschlossen haben, dass sie Dining Experiences bei sich machen und haben dafür sich die besten Leute gepitcht. weil sie für sie ganz wichtig war, dass sie ein Kulturgut an und an so einem Abend eine Botschaft dann vermitteln können mit dem, was sie auf dem Tisch stehen haben. Mhm. Und da ist viel in Zusammenarbeit mit Quinns, ein Zwei-Sterne-Koch aus San Francisco, entstanden. Und das ist schon, fand ich sehr beeindruckend, wo ich dachte, okay, da tut es jetzt nochmal einen anderen Schritt, eine andere Ebene sich auf. Das ist auch doch eine Wertschätzung und dass es gesehen wird, dass wir doch anders sind. Also eigentlich, Mitarbeiter von mir sagt immer, wir sind Spezialisten und wir produzieren Spezialitäten. Ja, und das ist dann schön, wenn das gesehen wird. Aber wir können die Spezialität auch so produzieren, dass man nicht nur, wie gesagt, wie im Studio drei Teile rauskommen zufällig, sondern die kommen eben dauerhaft dann gut raus.
Ja. Was würdest du jemandem raten, der oder die jetzt gerade frisch umgezogen ist? Curly hat seine erste eigene Wohnung jetzt vor ein paar Wochen bezogen. Oder ich bin jetzt in eine größere Wohnung gezogen und möchte gerne mehr als zwei Teller, zwei Schüsseln haben. Wie geht man daran, sich so eine Porzellangeschirr, nicht Sammlung, aber so einen guten Stock aufzubauen?
Also ich finde, ich würde so rangehen, erstmal kurz in mich hineinhören, wie esse ich denn eigentlich? Was kommt bei mir so täglich auf den Tisch? Was brauche ich für mich? Und dann, wenn, je nachdem, wie groß das Budget ist, aber jetzt gehen wir auf, man fängt langsam an, sich dann die Basics zuerst mal holen und sagt man immer so ein Five-Piece-Place-Setting. Also man braucht eigentlich fünf Stücke, mit denen man erstmal durch den Alltag kommt. Einen großen Teller, einen tiefen Teller, einen Bowl, einen Becher und eine kleine, wie so eine Art Müslischale was dazu. Und sich dann überlegen, was von wem macht einem jetzt Spaß. Und wie gesagt, ich glaube, heute ist es nicht mehr so, dass man diese alles 4, 5, 6, 10 muss gleich sein, kann sein, muss aber nicht. Und sich dann die Dinge holen, die einen wirklich, wirklich berühren und einem Spaß machen. Und wo man sagt, ach, die gucke ich gerne an. Aber auch keine Scheu zu haben, das ist wie beim Pullover auch. Den mag man vielleicht doch 5 Jahre, aber dann sagt man, ah, jetzt hätte ich gerne mal wieder was anderes. Und auch ein Porzellan kann ich austauschen. Also das ist so ein bisschen so, unsere Szene ist oft so unterwegs, dass es ist was für immer und für die Ewigkeit. Also ich finde, man sollte da auch ein bisschen spielerischer umgehen. Und du kannst ja sagen, okay, meine Essteller sind formal gleich, aber in der Oberfläche anders, wenn man das für seine Einrichtung möchte. Und oder wenn man jetzt, was ich empfehle, wenn die Einrichtung zu Hause kunterbunt ist, dann würde ich beim Geschirr es reduzieren und straighter machen und von den Oberflächen her gucken, dass sie wieder das Ambiente dann erhöhen. Und weil wenn das Essen wieder dazukommt, das Essen ist ja auch farbig. Also dass man da guckt, dass es nicht einen totalen Clash gibt, dann vor Augen. Aber da sind natürlich die Möglichkeiten unendlich. Aber das Wichtigste ist einfach anzufangen. Und du kommst dann schon rein ins Gucken, im Benutzen und du stellst fest, gefällt mir das, taugt mir das. Und dann begegnet einem mal wieder ein Stück, das man sich so vielleicht nicht geleistet hätte. Und fasst es an und stellt fest, oh, das ist ja noch viel besser als das andere. Warum hole ich eigentlich jeden Morgen den raus und den anderen nicht mehr raus? Ja. Und dann ist der andere halt entweder geht der weiter oder der fällt zufällig manchmal runter.
wird dann in den Bauschuttcontainer entsorgt.
Oder landet halt irgendwo mal, Entschuldigung, war halt weg. Also man muss sich da auch von Dingen lösen, wo man weiß, die machen jetzt meinen Schrank nur voll, aber bewegen sich nicht. Und also ich bin großer Fan des einfach Benutzens.
Ja. Ja. Vor allen Dingen nicht wegschließen, sondern vielleicht in der
Vitrine
oder so.
Und dann kann man natürlich alt und neu mischen und aber sich an so Dinge trauen, die auch Besonderheiten sind. Ja.
Geil.
Und je größer deine Gesellschaften dann werden, dann brauchst du eh mehr Teller. Dann sammel die lieber jetzt schon gute Stücke an, weil davon hat man wirklich mehr. Ja. Sonst kauft man sich Dinge 3x, 4x, am Ende kostet es dann gleich viel Geld.
Ja.
Und wie gesagt, wir gehen ja nicht kaputt.
Das stimmt. Housekeeping, Post für Sie. Es hat geklingelt.
Ah ja, stimmt. Habe ich auch gerade gehört.
Ja. Post vom Housekeeping.
Oh.
Dankeschön.
Oh nein, das habe ich wieder nicht aufgeräumt oder was?
Wir haben Post vom Housekeeping bekommen. Das heißt, weder Curly noch ich wissen, was da drin in dem steht. Umschlag steht.
Okay.
Lest mal vor. Hallo Britt, Curly und Stefanie. Ihr baut ein Haus. Welchen Raum gestaltet ihr zuerst? Und vor allen Dingen, wie?
Die Küche. Ja. Sehr selbstverständlich.
Klare Antwort.
Klare Antwort.
Ich glaube, Studio. Also mein Arbeitszimmer, glaube ich. Oder mein Wohnzimmer, eins von beiden.
Also Küche, du bist mehr zum Entspannen da.
Also als ich meine Freundin hatte, dachte ich, was ist mit dir, Digga? Aber wo ich in die neue Wohnung gezogen bin, das Erste, was ich auch hingestellt habe, war der Fernseher. Echt? So richtig opfermäßig. Der Fernseher und den Sessel halt. Und dann hat sich erstmal alles da drum gesammelt, alle Kisten, alle Kartons standen da rum. Aber das stand schon irgendwie, weil ich, keine Ahnung, ich muss, ich bin ja oft im Studio und schreibe ja viele Songs und so, und ich brauche immer so ein diese Gewissheit, dass ich nach Hause komme und jetzt kann ich noch dumme YouTube-Videos angucken. Wenn ich das nicht habe, dann werde ich unruhig. Da esse ich lieber auf dem Boden einen bestellten Burger, als die Küche schon fertig zu haben und nicht, das geht irgendwie nicht.
Krass.
Das
wird mir nicht so gehen.
Das klingt schrecklich, aber es geht nicht. Das geht irgendwie nicht anders.
Kann man nur hoffen, dass deine Freundin auf die Küche Wert legt.
Ja, ich lege schon auch Wert auf die Küche, aber erst, wenn das andere ready ist.
Ich finde ja, Kochen ist wie Yoga. Ist total entspannend.
Das stimmt. Kochen ist geil.
Da kann man, wenn man nach dem Arbeitsalltag an den Herd steht und da seine Kreativität freien Lauf lassen kann, anders als sonst. Und du stehst da und du kannst die Gedanken vom Tag da einfach abarbeiten. An deiner Zwiebel, dann finde ich das echt klasse. Und mit dem Partner oder wer auch immer mit drumherum steht, man kann sich noch so, ich finde es jetzt so eine Transitsituation, dieses Kochen nach der Arbeit, weil du das vom Tag davor verarbeitest und rutschst schon in den Abend rein und du kannst diese Themen noch beim Schnippeln, die sonst am Essenstisch viel zu anstrengend sind, die arbeitest du da ab. Und wenn die dann sind die gesagt und dann setzt du dich hin, dann ist es aber auch bis so im Entspannen drin. Also das finde ich ganz wichtig. Und dann den Ort zu machen, dass das möglich ist an so einer Sache. Und wo Leute, die jetzt keinen Bock haben zu schnippeln, aber trotzdem irgendwie mit sich dazusetzen können und dann da dabei sind. Ja. Das finde ich ganz, ganz wichtig.
Transit ist eine nice Erklärung dafür. Ja.
Also für mich ist Kochen wie Meditieren. Mhm. Ich mag das tatsächlich weniger, wenn Leute mir irgendwie beim Kochen helfen wollen. Ich mag gerne alleine kochen.
Auch eine für den Abwasch. Auch wenn es ein bisschen länger dauert.
Und mein Traum ist so eine richtig geile Wohnküche, wo auch eine Couch steht. Und ich habe ja jetzt das erste Mal seit 4 Jahren eine abgeschlossene Küche. Ich habe vorher in so einem Einzimmer-Apartment gewohnt. Die Küche, die ich jetzt habe, ist klein und da ist auch noch keine richtige Küche drin, weil ich wirklich warten will, bis ich mir halt eine richtig geile Küche da reinbauen kann. Und die sollen so, die Fronten hätte ich ganz gerne so salbeigrün mit so einer schwarzen Steinplatte und so goldenen Armaturen und Griffen.
Alles klar. Also okay.
Ein bisschen, ich habe noch ein paar Messinggriffe
überkommen
vorbei.
Sehr gerne. Ja, dass man da halt so richtig chillen kann, ne? Dass da vielleicht jemand auf der Couch sitzt und einen Wein trinkt. Während ich koche. Ja, geil.
Wie groß ist denn deine Küche?
Na, so keine Couch, aber vielleicht ein Sessel. Okay. Aber ich habe ja gesagt, mein Traum ist eine Wohnküche.
Ach so,
jetzt in der nächsten oder übernächsten Wohnung dann. Das fände ich schon ganz geil.
Ich finde, Träume darf man nicht aufgeben.
Ja. Nee, also auch so schön kuschelig und gemütlich und nicht so steril.
Nee, steril mag ich auch nicht. Ich brauch noch einen Geschirrspüler. Deshalb werde ich das jetzt, darf ich das aber noch mit Hand aufwaschen, solange ich keinen habe.
Da musst du aber schon, wenn du viel Tee und sowas trinkst, musst du vielleicht ein bisschen härteres Reinigungsmittel rannehmen, aber darfst du auch.
Kann man da einen Glitzischwamm benutzen?
Ja, kannst du.
Gut.
Kannst du auch ein Chlorbleiche benutzen, da passiert nichts. Mit dem Gold ein bisschen aufpassen, da würde ich jetzt nicht mehr im Glitzi drüber gehen, aber sonst kannst du alles.
Gibt es noch was harmloseres?
Kannst du auch außer Schleifpapier, nee, kannst du auch nehmen.
Chlorbleiche.
Stopp!
Der macht wirklich nichts aus. Also nicht auf der Glasur, aber auf dem Matten, auf dem Biskuit kann man mit dem, wir polieren die ja und schleifen die glatt am Ende mit Diamantschwämmen. Also du kannst mit dem Schleifpapier ran.
Gibt es auch noch ein etwas weniger aggressives Mittel, um so Kaffee und Teerinder im Innenbereich zu entfernen?
Ja, es gibt ein Scheuermilch.
Ah. Krasse Scheuermilch. Ich habe zuletzt bei meiner Oma im Badezimmer
gesehen. Also ich würde jetzt nicht Atta nehmen, aber es gibt so, wie heißen sie, Fist oder wie die anderen Namen nennen. Und dann gibt es, auch ein Etolit, heißt es, ist ein Porzellanreiniger. Ah. Der ist auch super, da kriegst du alles weg.
Geil, an Scheuermilch, da muss ich immer dran denken. Scheuermilch darf es heißen, aber nicht Hafermilch, sondern Haferdrink, weil es ja keine Milch ist.
Echt?
Das ist geil, da war eine ganz große Diskussion.
Allmann Level 9000. ich habe gesehen, du hast auch Lampen im Portfolio. Hm,
schon 1994 sind die entstanden.
Ja, wie kam es denn dazu? Die sehen richtig funky aus.
Naja, also das ist immer dieses Thema. Klar, wenn man sich über Kulinarik unterhält und Tisch und je nachdem mit welchem sozusagen, mit welcher Berufsgruppe man unterwegs ist. Aber wenn man Porzellan produziert, Porzellan ist transluzent, hat immer, ist durchscheinend und ich habe damals, als ich 92 in Berlin angefangen habe, war dann die zweite Ausstellung, die ich gemacht habe, habe ich mich mit Licht beschäftigt und da sind Leuchten entstanden und Lampenschirme und Lichtkonzepte und habe damals relativ früh mit einer Firma aus Stuttgart zusammengearbeitet, Stenglicht Stuttgart. Und da starteten wir Miniaturen in Licht zu produzieren und diese Zusammenarbeit ist bis heute da und dann hat sich aus der Lichtkollektion, die hat sich immer weiterentwickelt, die hat dann irgendwann Stenglicht in Vertrieb genommen und bei uns ging es weiter mit großen Kronleuchtern und Riesenstücken, die Durchmesser haben bis 1,20 Meter fast, weil wir die Klientel dafür im Interior Design Bereich haben, also so die Hälfte unseres Umsatzes ist Gastro und Interior. So fast 50-50, zurzeit verlagert sich es ein bisschen. Aber da sind natürlich solche Dinge auch von Interesse. Und Porzellan hat natürlich einen unglaublichen Vorteil. Man kann das Licht innen drin hochfunktional gestalten, was auf dem Tisch kommt. Aber das Porzellan an sich filtert das Licht und gibt eine super Atmosphäre, also Wärme ab. Und das macht es natürlich schon spannend. Und man sieht vor allen Dingen nicht den Staub oder bei einer Glasleuchte, die läuft ja schnell an, allein durch die Bedingungen im Raum vom Heizen und allem, was dazugehört und der Staub. Und beim Porzellan siehst du es nicht.
Oh, das ist nice.
Und das ist dann natürlich, wurde das interessant und da gibt es so ein paar Klassiker, die wir entwickelt haben und jetzt geht es immer weiter und ja, das ist so etwas, was schon immer begleitend ist, was aber immer ein Teil der Leuchten im Vertrieb ist eine ganz andere Geschichte als ein Teller.
Klar.
Ja.
Und ihr habt jetzt gerade diese neue Location am Mexikoplatz aufgemacht. Was können wir denn in Zukunft noch für Porzellanexperimente erwarten?
Oh, die sind, die haben wir gerade in der Wache. Nein, also es geht immer weiter. Das nächste, was jetzt kommt, was schon lange in der eigentlich Beauftragung ist, wir sind gerade im Glas am Neuentwickeln. Also wir haben eine Glaskaraffen und Gläser, weil ja doch das Thema auch ist, dass die Leute mehr und mehr ihr Wasser zapfen. Und dafür braucht man aber auch Stücke, die das mitmachen, die gut auf dem Tisch aussehen, die sich aber auch wieder reinigen lassen. Und also wo dieses Zusammenspiel kommt, das kommt jetzt hoffentlich im Frühjahr raus, so Corona uns die Produktion nicht alle lahmlegt, weil das ein Riesenproblem ist, dass die Mitarbeiter nicht alle da sind und dann durch diese Produktionszyklen unterbrochen sind. Und dann gibt es, wir haben ja Evolution entwickelt letztes Jahr, eine neue Geschirrserie, wo mal eine andere Herangehensweise war, die total gut ankam und die wir jetzt weiter ausbauen und uns da ein bisschen da Stücke wieder entwerfen, die ein bisschen, herausfordernder sind. Ja. Und ihren Unikat, also die sagen auch laut, ich bin hier. Und da entwickeln wir gerade weiter dran. Und dann haben wir natürlich viel entwickelt in der Villa, von Steinwaschbecken über Leuchtenthemen, über Küchen, über eine Bar, die gerade entsteht. Da entsteht auch ein Kachelofen, aber in der anderen Art und Weise. Also wir sind noch dran, die Villa aufzumachen, richtig so, dass sie auch, weil die Außenanlagen gerade noch in Arbeit sind, das wird wahrscheinlich April werden, aber dann kriegt ihr es bestimmt mit.
Ein richtig großer Spielplatz, diese Villa für dich.
Ja, wir legen den Garten, sind wir gerade in der Planung, den zu machen, haben noch gut geschafft, den kurz vorher anzupflanzen. Also da passiert viel auch an Design-Themen, die da stattfinden, die auch übers Porzellan hinausgehen. Also Porzellan ist eins und Hering Berlin, die Marke, wurde gegründet 1999, haben wir sie eingetragen, 92 habe ich selber gestartet und das ist so ein Baby. Aber jetzt die Villa ist natürlich eine schöne Spielwiese, da weiterzumachen.
Ja. Cool. Ja, cool. Eine Sache wollte ich noch fragen und zwar, du hast vorhin kurz angeschnitten, dass du auch mit Köchen zusammen auch Sachen entwickelt hast. Mhm. Und ein Koch hat ja dann schon eine gewisse Vorstellung, wie das Geschirr sein muss, wie das funktionieren muss. Oder gab es dann da auch schon mal Momente, wo du dachtest, boah, nee, das, wie soll ich denn das umsetzen? Was hat der für Ideen?
Ja, also es gibt so Dinge, oft sind es so mit Leuten, mit denen man schon lange zusammenarbeitet oder klar auch ganz frische, also sie kommen auf einen zu und sagen, oh, hey, wir sind hier am neue Gerichte machen und ich habe von dir schon einiges, aber wo soll ich denn jetzt das drin servieren? Hast du eine Idee? Oder eigentlich fehlt was, eigentlich fehlt eine Schale, die höher ist oder auf hohem Fuß oder wir brauchen irgendwie was anderes. So entstand ein Objekt, das war auf Inspiration von Christian Jürgens hinkommend oder von ihm herkommend und dann nimmt man diese Themen auf und man arbeitet dann weiter dran, aber es ist ganz klar, der Koch ist der Koch und der Designer und Keramiker ist der Keramiker. Ja, und die Grenze vermische ich auch nicht, weil das bringt gar nichts. Aber du arbeitest im Dialog zusammen. Oder kommt Design, wir brauchen einen Teller, der muss aber wirklich tiefer im Spiegel sein. Und klar gucke ich mir das an und sage, fehlt's wirklich oder fehlt's nur einem? Ist es mir das wert? Weil wenn du, sag ich mal, ohne Kapitalgeber so eine Manufaktur managst, dann musst du ganz klug überlegen, wenn du ein neues Stück in Auftrag gibst, hast du enorme Werkzeugkosten. Das Ding muss sich refinanzieren und das muss laufen. Also ich kann mir das nicht leisten, einen Ladenhüter zu produzieren. Ja. Dann klopft man schon auch nochmal betriebswirtschaftlich vorher ab. Hat das eine Chance? Und klar ist immer ein Risiko dabei, aber man ist dann doch schon auch ein paar Jahre dabei. Und die Inspiration jetzt, klar, gerade war einer der größten Austernhändler der Niederlande bei mir und sagte, können wir nicht Austernteller zusammen machen, wie man das früher hatte, wo die Austern drin liegen. Sowas finde ich ein total spannender Ansatz. Ich würde aber nie im Leben einen historischen Austernteller jetzt plötzlich ins 21. Jahrhundert packen, sondern jetzt gehst du anders ran und sagst, okay, was kann ich entwickeln, dass ich einen genialen Teller kriege, auf dem ich unter anderem Austern präsentieren kann. Und dann fängst du an zu überlegen, hat er dann eine Chance, dass er die Stückzahl erreicht, dass er finanzierbar ist.
Kann man ihn auch noch für was anderes benutzen.
Genau, also du musst so, das ist immer die Herangehensweise, einmal Inspiration, Nachfrage oder von uns kommt im Team selber. Also ich brauche jetzt wirklich, wir brauchen andere Vorlegeplatten. Da ist eine Lücke im Sortiment und das werden die Leute fragen nach. Es gibt aber auch immer die berühmte Frage, Tasse, wir brauchen andere Henkeltassen. Und da bin ich so, dass ich sage, nee, das brauchen wir nicht. Wir produzieren Biskuit und Biskuit nehme ich in die Hand. Wenn ich einen Henkel habe, dann habe ich keinerlei Berührung mit dem Material. Da haben wir Tassen und die sind super, finde ich. Aber da würde ich jetzt nicht weiterentwickeln an der Stelle. Da würde ich sagen, nee, nehm doch einfach die Becher in die Hand. Ist doch viel geiler. Ja. Und so entsteht es dann. Das sind oft wirklich Entscheidungen, was ist nachher gebraucht, und was wird gebraucht, oder?
Und dieses Biskuit.
Ja.
Das ist dieses leicht mattere.
Als Biskuit bezeichnet man Porzellan, das nicht glasiert ist, also keinen glasartigen Überzug drüber hat. Und das ist die Fachsprache dafür. Und das hat aber Porzellan ist, wie eingangs erwähnt, es ist dicht gebrannt. Hat eine Wasseraufnahme von null, hat keine Poren, da kann nie was eindringen. Also alles, was da an Dreck mal drauf liegt, liegt drauf. Und deshalb, da geht es nur darum, ist es Wachs, dann muss ich ein Putzmittel draufnehmen, das mir Wachs und Fett entfernt. Ist es, blieb einer mit der Eisenpfanne hängen oder mit dem Messer, dann gehe ich mit dem Glitzischwamm drüber und scheue es weg oder gehe bis hin zum, zum Schleifpapier. Ja? Mhm. Also es ist immer die Frage dessen, was liegt drauf, aber rein kann nichts. Also von daher, es kann nie dreckig. Also wenn, dann liegt der Dreck oben drauf. Aber innen rein kann nie was gehen. Ja. Und die Stücke, die, also ich habe Stücke, die sind 30 noch älter, die sind schneeweiß. Das ist immer eine Frage dessen, wie man sie dann pflegt. Und Biskuit hat deshalb, klar, hast du Gebrauchsspuren, aber auf einer Glasur hast du die Gebrauchsspuren auch. Aber die kriegst du nie mehr raus. Ja, ja. Die sind drin.
Also Leute, keine Ausreden für eure dreckigen Teller. Das liegt nur drauf.
Ja. Es liegt am dem, der spült.
Eine Frage der Pflege.
Genau.
Ach, cool. Ja. Mega spannend, die Folge heute. Es hat mir mega viel Spaß gemacht.
Schön, mir auch.
Mega viel gelernt, ey. Wow.
Aber beeindruckend finde ich diese, wie, was in der Wohnung zuerst kommt. Also es gibt, vielleicht hat er ja recht. Man sollte wirklich zuerst den Sessel zur Entspannung und die Couch holen. Und mal mehr an sich
selbst. Mehr zu Hause, so einfach so diese, also das ist ja für jeden so ein, aber vorher habe ich halt in einer WG gewohnt und da bestand mein Zimmer eigentlich aus diesem Sessel und dem Fernseher halt. Und deshalb musste ich dieses Zuhause-Gefühl irgendwie so schnell wie möglich in die.
Den nimmst du auch mit, den hast du auch später noch dabei. Das ist immer dieses, dieser Anker. Ja.
Genau.
Ja.
Und die Küche ist auch direkt daneben. So ist es nicht.
Noch sehr fleißig.
Sehr gut. Vielen Dank, dass du heute hier warst und vielen Dank
Danke für die Einladung.
Phänomenale Gastgeschenk. Ja.
Viel Spaß beim Benutzen.
Auf jeden Fall. Ja. Es wird also auf jeden Fall benutzt.
Nicht für den Schrank geeignet. Oder to go. Geht auch in der Handtasche.
Ja, super cool. Danke, Stefanie.
Vielen Dank euch.